Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie Bernhard Kempf. Und dieser Überblick beginnt mit einer traurigen Nachricht, denn Starfriseur Udo Walz ist tot. Der 76-Jährige ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er lag seit 2 Wochen im Krankenhaus, wie sein Ehemann bestätigte. RBB-Reporterin Frauke Gust über einen außergewöhnlichen Friseur, dem neben der Kanzlerin auch etliche Hollywood-Stars vertrauten.
Er war nicht nur der berühmteste Berliner Friseur, Udo Walz war eine Institution, ein Meister ohne Meistertitel, der Promis und Stars frisierte und dabei selber ein Star wurde und immer ein beliebter Promigast war. Gern gesehen auf roten Teppichen und in Talkrunden, Udo Walz war immer mit witzigen Anekdoten dabei. Schon mit 18 frisierte Udo Walz Weltstars wie Marlene Dietrich und Romy Schneider, Claudia Schiffer, Heidi Klum und Julia Roberts gehörten zu seinen Kundinnen und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bekam eine schickere Frisur von Udo Walz gestylt. In den 80er Jahren eröffnete Udo Walz seinen ersten eigenen Salon in Berlin-Charlottenburg. Es folgten weitere, auch auf Mallorca. Geboren im baden-württembergischen Waiblingen, verband Udo Walz eine tiefe Freundschaft mit Visagist René Koch. Wir beide sind mit für das Ozonloch verantwortlich, scherzten sie gern. So viel Haarspray hätten sie in den 60er Jahren zusammen versprüht. Udo Walz veröffentlichte 2 Bücher und trat mit kleineren Gastauftritten auch in diversen Fernsehserien auf. Friseur zu sein war für ihn Berufung. Starfriseur wollte er dabei nicht genannt werden. Das ist für mich eine Beleidigung, sagte er in einem Interview mit dem RBB, weil er nicht nur Stars frisiere und auch selbst verstand er sich nicht als Star. Ich bin Friseur und ich habe Glück, dass der Friseurberuf mein Hobby ist, so Udo Walz.
Der Berliner Promi-Friseur Udo Walz ist tot. Informationen waren das von RBB-Redakteurin Frauke Gust. Auch Berlin ist derzeit im Lockdown light, aber auch nach 3 Wochen sind die Erfolge begrenzt, denn die Zahl der Infektionen, die ist zwar nicht explodiert, sie steigt aber weiter. Dass die Maßnahmen gelockert werden, das gilt deshalb eher als unwahrscheinlich. Die Kanzlerin und die Länderchefs, die hatten ihre Entscheidung, wie es denn jetzt weitergehen soll, ja auf die kommende Woche vertagt und vor allem die Lage an den Schulen könnte entscheidend sein. RBB-Redakteur Christoph Reinhardt.
Am Freitag veröffentlichte die Schulverwaltung ihren aktuellen Lagebericht. Die gute Nachricht, noch keine Schule hat komplett schließen müssen. Die schlechte, in 800 Klassen gibt es zurzeit wegen akuter Corona-Fälle keinen Unterricht. 1500 positiv getestete Schüler zählt die Schulverwaltung zurzeit und über 400 Lehrer. Nicht viel bei 400.000 Schülern in Berlin, aber die Tendenz geht in die falsche Richtung. Grünes Licht auf der Berliner Corona-Ampel haben gerade mal 32 Schulen, alle liegen sie im Bezirk Treptow-Köpenick. Stufe Rot galt zuletzt an 3 Schulen, jetzt sind es schon 10. Dort werden die Lerngruppen verkleinert, die Schüler zum Teil nach Hause geschickt und dort unterrichtet. Dies würde die Bildungsgewerkschaft GEW am liebsten allen Schulen ermöglichen, zumindest die älteren Schüler ab der 7. Klasse sollten ab sofort tage- oder wochenweise wechseln, fordert GEW-Chef Tom Erdmann. Die Schulsenatorin solle sich vom Mantra des Regelunterrichts verabschieden. Das hat Senatorin Scheres aber nicht vor. Die Schulen seien auf alle Eventualitäten gut vorbereitet, sagt sie. Das Dienstpersonal leiste Außergewöhnliches. Dabei weiß sie die rot-rot-grüne Koalition hinter sich. Das differenzierte Berliner Ampelmodell könne man sich auch als Vorbild für eine bundesweite Lösung vorstellen, heißt es aus Koalitionskreisen. Starke Eingriffe an Grundschulen will Berlin möglichst verhindern. Ein Herunterfahren des Präsenzunterrichts sei höchstens bei Älteren möglich. Kontaktbeschränkungen auf einen einzelnen Haushalt, so wie die Kanzlerin es am Montag vorgeschlagen hatte, kommen in Berlin nicht gut an. Sie seien de facto nicht kontrollierbar. Dass die November-Einschränkungen wohl mindestens bis Weihnachten verlängert werden, gilt ohnehin als sicher. Vielleicht gäbe es auch eine Lösung bis zum Ende des Winters. Der regierende Bürgermeister Müller hatte in seiner Rolle als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz schon angekündigt, eine Perspektive bis in den Januar zu erarbeiten. Dann müssten sich Bund und Länder vielleicht schon in der kommenden Woche auch zu Silvester positionieren. Ob ein Böller- und Partyverbot derzeit bundesweit vermittelbar wäre, ist aber fraglich.
Aus der Redaktion für Landespolitik war das Christoph Reinhardt und wir bleiben beim Thema Corona. Im Frühjahr waren sie sowas wie Goldstaub. Atemmasken, die de facto überall ausverkauft waren. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, gibt es die professionellen FFP2-Masken wieder zu kaufen. Und wo die Masken herkommen und worauf man beim Kauf am besten achten sollte, das weiß Inforadio-Reporter Martin Adam.
5 Stück, 27 Euro. Es gibt sie, wenn auch nicht gerade preiswert, die Filtering Face Piece FFP2 Masken. In der ersten Corona-Welle, weltweit ausverkauft, scheint zumindest dieses Corona-Problem vorerst gelöst, bestätigt die Inhaberin einer Apotheke in Neukölln.
Ab August waren die Masken also unbegrenzt, konnte man sie unbegrenzt bestellen. Ja, im Moment ist das kein Problem.
Das Bestellen ist kein Problem, das Lieferanten finden allerdings schon, sagt Kerstin Kemritz, die Präsidentin der Berliner Apothekerkammer. Der Pharma-Großhandel, bei dem Apotheken sonst einkaufen, sei immer noch überfordert mit der Nachfrage. Also müssten sich Apothekerinnen und Apotheker selbst auf die Suche machen und der Markt werde förmlich überschwemmt mit Angeboten.
Darunter sind viele seriöse, vernünftige Sachen. Also es gibt gute Masken, die sind verfügbar, aber es sind auch weiterhin, sage ich mal, Fake-Geschichten dabei, schlechte Qualität, nicht geprüfte Qualität. Also es ist nicht ganz einfach, da die Spreu vom Weizen zu trennen.
Das Angebotschaos ist entstanden, als im Frühjahr Lieferungen aus China ausblieben, weil das Land am Anfang der Pandemie selbst nicht genug Schutzmasken hatte. Damals war die Bundesregierung in die Beschaffung eingestiegen, unter anderem mit einem sogenannten Open-House-Verfahren, sprich jeder konnte Masken anbieten. Ob die dann auch die notwendige Qualität hatten, ob sie also tatsächlich mindestens 95% aller schädlichen Partikel aus der Atemluft filtern, ließ sich nicht immer klären. Auf Anfrage beim Bundesgesundheitsministerium heißt es heute, seit Ausbruch der Pandemie habe man insgesamt rund 1,7 Milliarden FFP2-Masken beschafft. Aus diesem Kontingent sind knapp 7 Millionen nach Berlin und Brandenburg gegangen. Zum größten Teil kommen sie aus China. Man sei aber auch bemüht, die Produktion in Deutschland anzukurbeln. Inzwischen liefern auch private Unternehmen wieder. Und all diese Bestände, alt und neu zusammengenommen, ergeben ein ziemliches Durcheinander auf der Einkaufsliste der Apotheken, sagt Apothekenkammerpräsidentin Kemritz.
Echt eine Wissenschaft für sich. Und da musst du halt gucken, dass du neben dem Alltag dafür auch noch Zeit hast. Häufig ist es eher so, du bestellst die Ware erstmal und wenn sie dann da ist, kannst du sie ganz genau prüfen und hoffst, dass sie dem entspricht, was du bestellt hast, was also auf der Internetseite oder bei den Bestellinformationen dabei gewesen ist, dass das Ganze stimmt.
Wichtig sei ein auf der Maske aufgedrucktes CE-Prüfsiegel mit einer vierstelligen Nummer oder KN95, das chinesische Pendant dazu. Aber, sagt Katrin Kemritz von der Apothekerkammer, nach dem, was bisher bekannt ist, schütze die FFP2-Maske zwar gegen das Virus, wenn sie denn korrekt getragen wird. Würden sich alle an die Abstandshygiene, Atemschutz und Lüftenregeln halten, würde das aber auch reichen. Und sollte es wieder knapp werden mit der Maskenversorgung, blieben so ein paar FFP2-Masken übrig fürs medizinische Personal.
Kein Mangel also mehr an FFP2-Masken, Martin Adam informierte. In der Corona-Krise spüren natürlich auch die Unternehmen die wirtschaftlichen Folgen. Umsätze brechen ein, Kunden bleiben weg. Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter deshalb auch in Kurzarbeit. Das gilt auch für Fuhrunternehmen und Speditionen in unserer Region. Und unsere Reporterin Eva Kirchner-Rätsch hat sich mal in der Branche umgehört.
Dicht an dicht rauschen die Lkw auf der A12 in Richtung Ost und West. Man könnte meinen, der Transport- und Logistikbranche kann die Corona-Pandemie nichts anhaben. Doch der Schein trügt. Die etwa 250 Fuhrunternehmen zwischen Angermünde, Strausberg und Eisenhüttenstadt spüren diese Krise seit Monaten. So Guido Noack von der IHK Ostbrandenburg.
Sie müssen große Anstrengungen unternehmen. Das heißt, sie müssen versuchen, Mitarbeiter umzusetzen. Das darf nicht ewig so weitergehen. Denn sonst werden wir die ersten Pleiten erleben.
Soweit ist es bei Ralf Weißmotz noch nicht. Dem 56-Jährigen gehört die Spedition CTS Logistik in Frankfurt. Seine 15 Lkw sind deutschlandweit unterwegs und die 18 Kraftfahrer transportieren unter anderem Stahl für ArcelorMittal, aber auch Bier für die Frankfurter Brauerei. Nach wie vor ist es vor allem die Kurzarbeit, die dem Unternehmen hilft, so Ralf Weißmotz.
Wir haben auch weniger LKWs, demzufolge müssen wir Mitarbeiter in Kurzarbeit stecken, haben uns aber das Ziel gestellt, niemanden zu entlassen.
Aktuell ist der Firmenchef mit der Auftragslage zufrieden. Allerdings fragt sich der Unternehmer, wie lange.
Jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft, da wird wieder etwas mehr sein. Aber wie Januar, Februar aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Also werden wir die Kurzarbeit verlängern, um sicher zu sein, dass wir wenigstens dann die Lohnkosten nicht zahlen müssen.
Mehr Planungssicherheit fordert auch die IHK. Spediteure und Fuhrunternehmer müssen wissen, wohin die Reise geht, so Guido Noack.
Das erfordert jetzt politisch starke Signale. Das betrifft natürlich die Pandemie, das betrifft aber auch Dinge, Dinge wie CO2-Steuer, dass man sagt, jetzt in dieser schweren Phase setzen wir mal so eine Steuer aus.
Doch nicht nur die ab 1. Januar erhöhte CO2-Steuer wird die Unternehmen finanziell mehr belasten, sondern auch ein verstärkter Preiskampf. Durch die Pandemie sind die Frachtpreise weltweit im Keller. Es gibt mehr Spediteure als Aufträge, zum Beispiel aus der Automobilbranche. Das führt zu Niedrigpreisen, so Guido Noack.
Das heißt, dass teilweise sage und schreibe 50 Cent für den Kilometer nur noch gezahlt wird und das entspricht nicht mal dem, was man an Kosten hat. Das ist eine große Unsicherheit und im Moment keine Perspektive für die Unternehmen, wie es dann wirklich weitergehen soll.
Wie die Corona-Pandemie die Speditionsbranche trifft, Informationen waren das von rbb-Reporterin Eva Kirchner-Rätsch. Ein verstörender Fall beschäftigt Berlin. Ein 41 Jahre alter Mann aus Lichtenberg ist offenbar Opfer eines Sexualmordes geworden und es gibt Anzeichen von Kannibalismus. Jetzt hat sich die Berliner Staatsanwaltschaft zu dem Fall geäußert. Reporter Raphael Knob über den aktuellen Stand der Ermittlungen.
Seit Anfang September wird ein 44-jähriger Monteur aus Lichtenberg vermisst. Jetzt ist klar, er wurde Opfer eines mutmaßlichen Kannibalisten. Gleich drei Indizien deuten darauf hin, sagte Staatsanwalt Martin Steltner.
Es gibt entsprechende Hinweise aus den Internetrecherchen. Es gibt entsprechende Hinweise aus der Spurenlage in der Wohnung und es gibt den Fund von Leichenteilen.
Diese Leichenteile wurden im Berliner Norden in Französisch Buchholz Anfang November gefunden. Sie sollen fleischlos gewesen und vom 44-jährigen Monteur sein. Die Spur führte dann mit Hilfe von Leichenspürhunden, Mobilfunkdaten und einem Taxifahrer zu einem 41-jährigen Mann aus Pankow. In dessen Wohnung fanden die Ermittler dann Sägen, Messer und Blutspuren. Zudem stellten sie den Computer sicher. Darauf fanden sie Suchanfragen und Blogeinträge, die auf Kannibalismus hindeuten. Der Mann wurde verhaftet und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihm wird jetzt Sexualmord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen, auch weil das Opfer sich vermutlich nicht einvernehmlich hat töten lassen.
Es gibt bislang keinerlei Hinweise, dass der Geschädigte irgendwie an diesem Geschehen im Sinne von irgendwelcher Einvernehmlichkeit beteiligt war. Das ist selbstverständlich noch Gegenstand der Ermittlungen. Darüber hinaus gibt es auch seit gestern keine weiteren Erkenntnisse. Das heißt, die Ermittlungen dauern an.
Beide, Täter und Opfer, hatten sich vorher auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt.
RBB-Reporter Raphael Knob und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Nachhören können Sie das Ganze auch, wenn Sie wollen, auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.